Tag und herzlich willkommen zur 7. Folge von OMR Takeaway. Ich bin Julia und ich bin Plattformexpertin bei OMR und mir gegenüber sitzt wie immer Roland, er ist Head of Content bei OMR und wir streiten uns quasi jede Woche, was gerade so Cooles und Krasses in der digitalen Welt passiert und was gerade so viral geht, dass wir das euch hier erzählen können in 30 Minuten. Und was dabei diese Woche rumgekommen ist, das hört ihr jetzt.
Genau, wir sprechen diese Woche einmal über das Brabusgate und danach noch über Lena Gerke und ihre Marke Leger.
Die Tagesplatte. Ja, also Roland, ich bin am Wochenende in ein Rabbit Hole reingestiegen. Da wollte ich sehr, sehr schnell wieder raus, weil es mir so unfassbar unangenehm war. Es hat mich alles gecringed. Ich fand einfach, dass alles, was sich da abgespielt hat, wollte ich eigentlich nicht mitbekommen, aber hab's dann irgendwie mitbekommen. Es ging um den Shitstorm, beziehungsweise um den Streit von Brabus versus dem Rapper PA Sports und Luna Rabea.
Ja, genau. Und die haben sich ein bisschen gegenseitig gebettelt, kann man sagen. Also die Geschichte ist die, PA Sports hat seiner Frau Luna ein Brabus-Auto geschenkt und davon hat die ein Reel auf Instagram veröffentlicht. Wer Brabus jetzt nicht kennt, die machen solche Supercars. Das sind deutsche Mittelständler, die nehmen so teure Autos von Mercedes, Porsche oder Range Rover, pimpen die dann auf und verkaufen sie nochmal deutlich teurer. Ich glaube, ab 300.000 Euro geht's los und nach oben hin sind sicherlich keine Grenzen gesetzt. Und da haben sie eben dieses Reel gepostet, hier von wegen, mein Mann hat mir dieses Auto geschenkt. Und dann hat Mili Umicevic, glaube ich, ist die Verlobte von dem Brabus CEO und ihr Titel ist irgendwie VIP Relations bei Brabus, hat unter diesem Reel kommentiert, Rocketfelgen, Fragezeichen, das Fahrzeug ist leider nicht von uns, ein Doppel-Face-Palm-Emoji. Auch das Interieur ist fake. Sorry to say, aber dein Mann hat dir einen fake Brabus gekauft. Das unter diesem Video.
Oh.
Und man kann sich vorstellen, dass, dass das vielleicht nicht ganz so gut angekommen ist und was dann in Folge passiert ist.
Ich finde das so schlimm, wirklich. Also sie kommentiert das quasi darunter und alles, was der PA Sports, also der Rapper seiner Frau da machen wollte, war ja eine Freude. Und dann kommentiert sie drunter, hey, das ist ein Fake, das so von wegen, wurdest hier billig
abgespeist.
Genau. Also total unangenehm und man hat es auch direkt bei der Community und an den Kommentaren und sowas alles gemerkt, dass der Shitstorm schon eher Richtung Milli ging und die Community von der Luna und dem Rapper waren alle so, boah, mega unangenehm. Sogar so viel, dass dann irgendwie Milli zwei Tage später ein Video gepostet hat in ihre Story und dann gesagt hat, hey, so war das alles überhaupt nicht gemeint, aber ich bin natürlich total besorgt darüber, weil bei so einem Fake-Auto sind dann auch Fake-Teile und man kann nicht für die Sicherheit garantieren und unsere Marke steht ja darunter.
Gab's also ein schönes Zitat, glaube ich, ich habe es hier aufgeschrieben. Das Schlimmste, das Lenkrad ist kein echtes Lenkrad. Das, glaube ich, auch ein bisschen zum Meme geworden ist. Einfach unglücklich ausgedrückt, glaube ich. Also diese Bedenken um die Sicherheit kann man ja zum gewissen Teil verstehen. Und man kann sicherlich auch verstehen, wenn jemand, der oder die eine Marke aufbaut und pflegt, da nicht so glücklich drüber ist, wenn da irgendwie irgendwelche Fake-Dinger auftauchen. Aber es ist natürlich auch immer, wie man sich ausdrückt und wie man jemanden kontaktiert.
Ja,
ist dann
aber das ist ja jetzt auch, also der Konstantin Buschmann ist ja dann für seine Verlobte auf Instagram in die Bresche gesprungen und hat da ein Statement veröffentlicht mit klärenden Worten zu dem ganzen Vorfall, hat sich jetzt aber nicht so richtig bei dem Rapper oder seiner Frau entschuldigt, sondern ist so ein bisschen, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, sieht man auch in den Kommentaren, da sind auch alle, ja, aber wo ist denn jetzt die Entschuldigung? Die kam dann tatsächlich ein paar Tage später nochmal von Milli selbst, also ein sehr langes Reel, dass sie sich irgendwie falsch ausgedrückt hat und wenn du jetzt mich fragst, dann finde ich es alles ein bisschen sehr inszeniert von ihr, ehrlicherweise, weil sie sitzt da auf einem Stuhl vor so einer unschuldsweißen Wand, sehr leger gekleidet, wo sie ja normalerweise eher ein bisschen overdressed ist, ne? Also es geht irgendwie immer weiter, hin und her und warum ist es denn jetzt marketingtechnisch für uns so interessant, dass sich da ein Rapper und ein Autotuner der allerfeinsten Art betteln?
Also zum einen muss man sagen, dass jetzt hier PA Sports und Luna Rabea das, glaube ich, sehr, sehr charmant und clever gespielt haben und sehr für sich genutzt haben. Hier PA Sports hat ja auch, glaube ich, gerade am Freitag einen neuen Song rausgebracht und sagt, das ist so gute Promo wie noch nie. Und die haben dann auch, das ist halt sehr humorvoll, haben dann, glaube ich, irgendwann einen Inliner-Battle vorgeschlagen, haben dann einen Twitch-Stream gemacht und immer wieder, ja.
Also sie haben es ausgeschlachtet, sie haben mega viel einfach, Content darum rum gemacht.
ich musste dann denken, also man sieht ja, und das hat man ja schon häufig gesehen im Netz, dass so Beef und Gossip als Reichweitenhebel einfach super gut funktioniert. Ich musste dann diese Limp Bizkit Songzeile denken. It's all about the he said, she said Bullshit. Das, wo die Leute drüber sprechen und das interessiert allen. Und da gehen dann die Leute immer auf die Accounts und gucken in die Stories und so weiter. Und ich habe mit dem Manager von Luna Rabea telefoniert und habe mal einfach gehört, was so bei ihnen passiert ist. Und er sagte, sie hatten im Peak, 800.000 Views auf die Stories von Luna Rabea. Und dazu muss man wissen, so viele Follower hat sie gar nicht. Also sie hatte vor dieser Geschichte, hatte sie 182.000 Follower, hat jetzt 85.000 hinzugewonnen. Also innerhalb kürzester Zeit quasi 50% Wachstum. Das sind ja schon krasse Zahlen. Da sieht man, die Leute lieben diesen Gossip und wollen dann gucken, wie reagiert jetzt die Partei darauf, was die andere Partei gesagt hat oder eben nicht
das
gesagt hat.
Das ist ja, also das kennen wir, also ich kenne das ja auch total vom Reality-TV. Also nichts anderes ist ja das, was da passiert. Da gehen die halt in die Fernsehshow und beefen sich da und dann tragen sie das weiter auf Instagram aus. Dann machen sie ihre Profile noch auf privat, damit du auf jeden Fall folgen musst, um da zu sehen, wer was sagt. Also ja, sensationsgeil nennt man das ja auch.
Ganz genau. Und da baust mir eine sehr schöne Brücke, nämlich zum anderen Beispiel, was mir noch in dem Zusammenhang eingefallen ist. Und zwar habe ich mich vor einigen Jahren mal beschäftigt mit Oceans Apart. Wer das nicht kennt, das ist diese Leggings-Marke. Und die haben diese Reality-TV-Influencer so ein bisschen durchgebucht damals. Also Oceans Apart, genau, Leggings, die sind jetzt gerade von Snox aufgekauft worden. Aber die sind am Anfang mit diesen Influencer-Collabs gerade in diesem Trash-TV-Bereich unheimlich gewachsen. Und ich glaube, das war von denen eine ganz smarte Idee, dass sie die wirklich in diesen Sendungszeitraum gebucht haben. Weil zum einen haben sie so ein bisschen von diesen TV-Reichweiten profitiert, ohne da irgendwie TV-Preise zahlen zu müssen. Und zum anderen waren halt alle Leute nach der Sendung irgendwie auf deren Instagram-Accounts gegangen und haben geguckt, was posten die jetzt darüber, dass Person XY das in der Sendung gesagt hat. Und ich weiß sogar noch, damals, ich weiß nicht, 2019 oder 2020 war das so, haben wir mit OMR immer so ein Ranking veröffentlicht, welche Instagram-Accounts am stärksten wachsen. Und da waren 10 der Top 20 Accounts solche Trash-TV-Influencer, die da so krasse Abrufzahlen und Wachstumszahlen generiert haben. Und das war von Oceans Apart, glaube ich, einfach ein super smarter Move, da reinzugehen und da Sachen zu buchen. Also ich glaube, man lernt eben, Beef und Gossip ist ein smarter Reichweitenhebel. Und bei Luna Rabea ist es eben auch so, ich habe jetzt nochmal geguckt, auf ihrem TikTok-Account hatte sie eine Kollaboration mit Edusho, die irgendwie 4 Millionen Views hat. Ich glaube, diese 4 Millionen Views hätte die auch nicht bekommen. Die ist jetzt gerade in diesem Zeitraum eben von ihr veröffentlicht worden und mit Hochland, wo sie irgendwie, glaube ich, in dieser G-Klasse dann mit einem Sandwich-Grill und irgendwie Hochlandkäse und Burger irgendwie im Auto zubereitet. Das hat auch 1,3 Millionen Views. Also ich glaube, diese Kollaborationen standen schon vorher fest, aber sind für die beiden Unternehmen natürlich irgendwie ein Lotteriegewinn. Haben sie einfach Glück gehabt, so. Wahrscheinlich Verhältnis für die Reichweite, die sie dafür bekommen haben, wenig bezahlt. Und jetzt hat sie gerade heute in ihren Stories auch eine Werbeaktion von New Yorker, wo man irgendwie einen QR-Code hat sie gepostet, wo man einfach einen Screenshot machen soll und dann kriegt man irgendwie Rabatt, je nachdem, wie viel Einkaufswert man hat, kriegt man den an der Kasse. Das finde ich total smart, weil ich glaube, die Zielgruppe von New Yorker passt sehr gut zu Luna Rabea. Und wenn die das jetzt wirklich kurzfristig gemacht haben und kurzfristig da reingegangen sind, finde ich das eine total smarte Geschichte so.
Ich glaube auch. Also auf jeden Fall, glaube ich, sind da dann Marken so auf dem Sprung und sind da so hinterher, dass die das alles beobachten und dann sagen, hier, poste mal schnell, mach mal schnell und dann sehr schnell zum Deal-Abschluss kommen.
Ja. Ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken, hat die Marke da irgendwie einen nachhaltigen Schaden davon getragen und juckt das die Zielgruppe von Brabus jetzt überhaupt so, muss man natürlich ein bisschen schauen. Zumindest der CEO Konstantin Buschmann, also vor ein paar Monaten war er gegenüber Social Media noch ganz positiv eingestellt. Wir hören mal, was er im OMR-Podcast damals gesagt hat.
Social Media ist ein Geschenk für den Mittelstand. Du hast deine eigenen Kanäle, du kannst kostenlos deine Geschichte erzählen.
Der Wochensnack. Ja, ich habe noch ein weiteres Thema mitgebracht und zwar habe ich gerade einen Artikel gelesen auf der Seite Der Aktionär und der dreht sich um Leger. Wer das nicht kennt, das ist die Modemarke von Lena Gerke. Die hat die im Joint Venture gemacht mit About You, mit diesem Modeshop, der jetzt gerade von Zalando übernommen wird. Und das war immer so ein bisschen das Vorzeigeding für so Celebrity- und Influencer-Modemarken. Und sie saß damit auch bei uns auf der Bühne beim OMR-Festival. Und jetzt dieser Artikel zeichnet ein bisschen ein anderes Bild, und zwar, dass das offenbar doch gar nicht so gut funktioniert hat. Ich lese mal vor.
ein bisschen anderes Bild. Die Schuldenkönigin Lena Gerke im Visier steht da. Also sehr extrem. Aber ja, lies mal vor.
Ja. Die Kooperation mit Germany's Next Topmodel-Star Lena Gerke und deren Label Légère entwickelte sich für About You zu einem finanziellen Desaster. Zwischen 2022 und 2023 stapelten sich in der Légère GmbH die Verluste auf mehr als 27 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr übertraf der Fehlbetrag mit 15,7 Millionen Euro sogar die Umsätze von 14,8 Millionen Euro. Soweit jetzt der O-Ton vom Aktionär. Ich finde, man muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Man weiß ja nicht so genau, wie das jetzt bilanziert wird zwischen About You und der Gesellschaft von Légère. Da weiß man nie so genau, wie die Zahlungsflüsse sind und so weiter. Das ist alles nicht so transparent. Deswegen muss man es, glaube ich, mit Vorsicht genießen. Aber natürlich, wenn man das jetzt so liest, liest sich das erstmal nicht so positiv und so, als ob das Ganze wirtschaftlich nicht so gut funktioniert hätte. Es kommt dann später im Artikel nochmal in einen Teil, wo es jetzt um die jüngsten Ergebnisse geht. Und da steht irgendwie, tatsächlich weist die Légère GmbH nach verlustreichen Vorjahren zum 31. Dezember 2024 einen kleinen Jahresüberschuss von 1 Million Euro aus. Gleichzeitig brachen die Erlöse allerdings um ein weiteres Viertel auf 11,2 Millionen Euro ein. Also der Umsatz ist weiter zurückgegangen. Die haben zumindest irgendwie einen Überschuss generiert. Der Artikel framet das jetzt relativ negativ und fragt, wie passt das so zusammen? Vielleicht kann man es auch ein bisschen positiv sehen, dass es dann jetzt zumindest ein bisschen besser funktioniert. Also ich glaube, diese Aktionärgeschichte, die gucken natürlich auf den Kapitalmarkt und da ist natürlich die Geschichte für alle About You Aktionäre, die sich da beteiligt haben, da Aktien gekauft haben. Der Börsenkurs, die Entwicklung war nicht so positiv und jetzt haben da wahrscheinlich viele Leute viel Geld verloren. Und das ist natürlich, dass dann About You da in diese Marke so viel Geld reingebuttert hat und immer weiter Geld reingebuttert hat, ist natürlich aus Sicht der Aktionäre bitter.
Und dass es ja niemand mitbekommen hat, ne? Also ja. Es wurde ja immer, du hast ja auch damit angefangen, eigentlich ist es das Vorzeigeprojekt. Das heißt, es wurde ja auch immer so nach außen gespiegelt, hey, Lena Gerke kann alles, macht alles, ist hier erfolgreich, erfolgreiche Geschäftsfrau. Und dann erfährt man da jetzt hintenrum irgendwie so, dass es doch nicht so gut gelaufen ist.
Ja. Ja, und sie hat dann jetzt aufgrund dieses Artikels, ist dann natürlich Bild auch aufmerksam geworden auf diese Geschichte und hat sie dann angerufen und denen hat sie dann ein Interview gegeben, was die Gründe waren. Und sie sagt, die haben in Corona irgendwie ihr Geschäftsmodell umgestellt, dass sie quasi in Vorleistung geht, die gesamte Kollektion erstmal auf eigenes Risiko produziert. Das war wegen Corona, dann kam noch Ukraine-Krieg, Inflation hinzu und so weiter. Dadurch ist das Geschäft schwierig geworden und es war für viele andere Marken auch schwierig, sagt sie. Sie haben es jetzt aber nochmal umgestellt und würden jetzt nicht mehr auf eigenes Risiko produzieren, sondern erst gucken, was die Händler so bestellen und das dann in Auftrag geben. Und dadurch sind sie dann eben wieder profitabel geworden, was dann jetzt eben die Entwicklung in den letzten Jahren erklärt. Hat das so ein bisschen aufgeschlüsselt und das ist jetzt so ihre Erklärung.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, für mich hat es so einen ganz minimalen Beigeschmack, weil sie halt davor überhaupt gar nicht darüber geredet hat. In dieser Phase kann man ja zum Beispiel auch sagen, hey, wir haben gerade Probleme oder hey, das sind ja auch alles eben Probleme, die andere Modemarken auch hatten. Aber durch diese, ja, will jetzt nicht sagen Verschleierung, aber dadurch, dass man nach außen halt immer so getan hat, ist das alles Friede, Freude, Eierkuchen, macht es so ein bisschen meh.
Ja, und warum ich das Thema für uns jetzt auch interessant finde, ist, man kann ja das ein bisschen aufziehen und mal generell auf Creator und Influencer, Promi-Marken gucken. Ist ein Riesenthema seit Jahren. Wir gucken ja mit der OMR-Redaktion auch immer drauf. Und kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ist das ein Beispiel dafür, dass es nicht so gut funktioniert und ist das ein Zeichen dafür, dass es generell vielleicht nicht so gut funktioniert? Ich glaube, es war ja vor kurzem auch Thema im OMR-Podcast, das ganze Ding. Ne? Ich glaube, hast du die Folge gehört?
Ja, der Oliver Schwegmann von Berendsen, der CEO, war bei Philipp zu Gast im OMR-Podcast und hat dann auch, finde ich, was Überraschendes gesagt und zwar das hier.
Die ganzen Rapper-Produkte oder Instagram-Produkte. Also 90% dieser Produkte haben ja einen Produktlebenszyklus von keine 2 Jahre. Suche heute nochmal einen Brati da draußen. Aber durch die Fülle der Leute, die reinkommen, sind eigentlich permanent 10-15% Marktanteil besetzt durch diese Produkte. Damit ist natürlich für ein etabliertes Unternehmen echt schwierig. Wir haben ja selber die Erfahrung gemacht. Wir haben ja mit Raf Camora und Bones MC einen Wodka gehabt. Wir haben mit Katja Krasowitsch haben wir auch ein Erfrischungsgetränk gehabt und haben ja selber erlebt, wie schnell man Umsätze hochschießen kann und wie schnell sie dann auch wieder fallen.
Ja, soweit der Berendsen-CEO mit seiner Perspektive. Man muss jetzt natürlich sagen, wir haben jetzt mit Légère angefangen und waren jetzt gerade bei Getränken, sind dann nonchalant weitergegangen. Mir ist schon klar, dass der Getränkemarkt und der Modemarkt nicht so hundertprozentig dasselbe sind und die Mechanismen nicht so gleich sind. ich habe mich trotzdem gefragt, kann man da irgendwie was draus lesen, und musste nochmal an das Thema denken, wo wir schon häufiger drüber gesprochen haben, die Umstellung von Social Media von einem Social Graph zu einem Content oder einem Interest Graph, dass die Leute ihre Follower ja auch nicht mehr so verlässlich erreichen können und die Creator vielleicht und die Creatorinnen genauso, und ob es vielleicht dadurch für sie auch schwieriger geworden ist, wenn sie eine eigene Marke haben, so Wiederkäufer zu generieren für ihre eigenen Produkte, dass sie einmal einen Hype generieren können, aber dass die Leute das Produkt dann immer wieder kaufen, dass das für sie offensichtlich schon auch eine schwierige Geschichte ist.
Ja, vielleicht liegt das aber auch einfach am Produkt. Also vielleicht ist dann bei der Company so viel Geld ins Marketing reingeflossen, weil die Influencer mit Millionen Reichweite, die denen da irgendwie so mega viel bezahlen, dass die einfach am Produkt dann gespart haben. Und die holen sich das dann genau einmal, weil sie irgendwen, wir wollen jetzt keine Influencer-Namen nennen, aber weil sie die irgendwie toll finden, und dann kaufen die das, probieren das und dann ist es ungeil.
Ja, kann natürlich auch sein, dass da bei den Unternehmen, die das machen, die entsprechende Produktkompetenz fehlt. Aber ich finde, man sieht schon nochmal andere Beispiele. Der Berendsen hat jetzt das Beispiel nicht genannt, aber es gibt dieses Beispiel Prime Hydration hier von dem Logan Paul mit dem KSI zusammen, was riesig groß gestartet ist und große Fußballclubs als Partner hatte. Und da habe ich jetzt gerade nochmal Zahlen gelesen, dass die 2023 1,3 Milliarden Sales hatten und in diesem Jahr vermutlich 300 Millionen Sales generieren können. Also 75% Einbruch, glaube ich. Schon crazy. Also das scheint für die nachhaltig nicht zu funktionieren. Und der aktuelle Hype ist ja gerade, hatten wir auch schon drüber gesprochen, diese Darmlimos, wie ich es immer liebevoll nenne, diese präbiotischen Limonaden, Superpop und Poppet von Superpop von Pamela Reif. Mal gucken, wie gut das und wie langfristig das funktioniert. Und da gibt es jetzt auch noch eine News, da hat nämlich gerade Chris Wolf und More Nutrition testen jetzt, glaube ich, ein eigenes Produkt. Er hat ja ein Video in bewährter Manier dazu veröffentlicht, wo er sein Produkt mit den anderen vergleicht und sagt, wir haben mehr Ballaststoffe, wir sind gesünder. Haben wir nochmal schön die Brücke zum Anfang geschlagen. Da sieht man, Beef funktioniert als Reichweitenhebel. Da ist ja Chris Wolf das beste Beispiel dafür.
Ja.
Ja, wir beschäftigen uns in der Redaktion auch gerade mit dem Thema. Mein Kollege Florian Rinke ist da dran. Gerade mit dem Thema Influencer-Drinks. Also wenn ihr da irgendwelche Insights habt, wie gut Influencer-Drinks funktionieren oder wie gut sie eben auch nicht funktionieren, dann schreibt uns gerne an und gebt uns Tipps.
Ja, und Roland, du als alter Influencer, was würdest du denn für ein Getränk launchen, wenn du könntest? Wäre es auch was für den Darm? Wäre es ein Sektchen? Was wäre es?
Für den Darm und den Bluthochdruck auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre eine schön Alman-Boomer-like, eine Apfelschorle würde ich launchen mit irgendeinem speziellen Twist. Vielleicht noch Apfelessig dazu, stimmt, dann ist er ja noch gleich für den Darm auch gesund.
Ja, wenn es jetzt nach Christian Wolf gehen würde, dann natürlich 0% Zucker und Ballaststoffe aus 5 verschiedenen Quellen, weil sonst wird das nichts, Roland.
Ja, also wenn ihr noch was mit mir produzieren wollt, meldet euch gern. Ja, Julia, dann lass doch zum Schluss nochmal draufschauen. Was hast du denn in dieser Folge gelernt?
Ja, also bei dir fand ich tatsächlich ganz spannend in der Story, dass man ja echt gucken muss, wie und wo man zeitlich Stories bei Influencern vielleicht bucht. Natürlich muss man immer gucken, passt es zur Marke oder passt es eben nicht zur Marke. Aber ihr könntet ja mal schauen, wer ist in der nächsten Staffel Are You The One dabei? Mit wem streitet er oder sie sich? Und dann echt mal reingehen und schauen, hey, da ist ein Placement, da könnten jetzt viele Storyviews kommen. Das könnte Reichweite für uns generieren.
Ja, und ich aus diesem Leger- und Creator-Teil kann man eigentlich nur ein eher nicht so positives Fazit ziehen. Nämlich auch wenn du irgendwie eine große und treue Community hast, heißt das noch nicht automatisch, dass die dein Produkt, deine Brand immer wieder kaufen, sondern dass das jede Menge Arbeit ist und auch häufiger mal nicht funktionieren kann so.
Ja, man muss da hinterher sein. Genauso hinterher, wie wir mit unserem tollen Produkt sind. Wir sind nämlich jede Woche immer wieder neu hier und probieren das Beste aus der vergangenen Woche für euch rauszufiltern. Deswegen abonniert gerne, liked, gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert, folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, weil da posten wir auch immer ganz lustige Ausschnitte. Und hört natürlich auch gerne wieder nächste Woche rein oder seht uns, weil wir sind jetzt nämlich auch auf YouTube unterwegs. Das heißt, wenn ihr die Beispiele, die wir hier nennen, nicht nur hören wollt, sondern auch sehen wollt, dann ja, schaut auch mal darüber.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.